HR Info. Netzwelt.
Der Mobile World Congress in Barcelona, ja, war mal eine Messe für die neuesten Smartphones. Damals hießen die Dinger noch Handys. Ja, und so ein bisschen Schnickschnack drumherum. Das hat sich gewandelt, denn mittlerweile ist das Treffen der Branche längst zum Herzstück der Messen geworden, auf denen die mobile Kommunikation in allen Schattierungen im Mittelpunkt steht. Smartphones spielen zwar noch eine Rolle, aber nicht mehr die zentrale. Und darum ist es auch zu verschmerzen, wenn beispielsweise Apple traditionell Barcelona meidet. Wir wollen jetzt den HR Info Netzwelt den kommenden Mobilfunkstandard 5G so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Aber natürlich zum Schluss auch die neuesten Smartphones und Gimmicks und Gadgets auf dieser Messe schauen. Mein Name ist Udo Langenohl. Christian Sachsinger, Sebastian Schöbel und Alexander Nischwitz sind unsere Reporter in diesem Jahr in Barcelona. 5G ist das heiße Thema in diesem Jahr auf dieser Messe, denn die Anforderungen an Bandbreite und Geschwindigkeiten in mobilen Netzen steigen rasend schnell. Und wenn von 5G die Rede ist, dann fallen auch gleich Begriffe wie Highspeed-Zugang, Internet der Dinge, Industrie 4.0. Das sollten wir ein bisschen auseinanderhalten und das wollen wir auseinanderdröseln, unter anderem mit Sebastian Schöbel. Sebastian, es ist wichtig, uns mal auf den Stand der Dinge zu bringen. Was unterscheidet denn 5G von seinen Vorgängern wie LTE oder GSM? Was ist da der Unterschied?
Ja, es ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden und die Menge der Daten, die da übertragen werden kann. Also um es ganz einfach zu fassen, man springt mit 5G wirklich in die Gigabit-Gesellschaft. Wir haben bisher immer über Megabit gesprochen, die rauf oder runtergeladen werden können. Bei 5G reden wir dann wirklich über Gigabyte, die bewegt werden und zwar innerhalb kürzester Zeit. Da spielt das Wort Latenz eine wichtige Rolle. Die Daten werden also quasi in Echtzeit übertragen, sodass, das ist vor allem für die Industrie 4.0 dann extrem wichtig, dass zum Beispiel Roboter remote kontrolliert werden können und zwar sofort und in Echtzeit.
Wird denn da auf anderen Frequenzen gesendet wie bisher? Es geht ja auch so ein bisschen um Reichweite und wir wissen, je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Das hat physikalische Gründe.
Genau, da gibt es spezielle Frequenzen, die für diese 5G-Technologie eben als möglich identifiziert wurden. Auf denen kann dann 5G im Prinzip angeboten werden. Und genau diese Frequenzen werden ja jetzt demnächst auch versteigert bzw. verteilt. Einige von den Frequenzbereichen werden für die Industrie zurückgehalten. Mhm. Die stehen dann nur der zur Verfügung. Und man unterscheidet im Prinzip zwischen Frequenzbereichen, die vor allem Fläche abdecken können, die weit senden können. Und es gibt eben solche Bereiche, die sehr kurz nur senden können. Da ist die Reichweite teilweise nur wenige hundert Meter, aber da kann eben eine enorme Menge an Daten übertragen werden und da ist eben auch diese Verzögerung der Datenübertragung gerade mal im Millisekundenbereich, das merkt man gar nicht. Und um genau diese Frequenzen, wo ganz viele Daten sehr schnell übertragen werden können, das sind die jetzt versteigert werden.
Da geht es also um engmaschige Netze, die müssen sehr eng gestaltet werden. Warum ist es denn wichtig, diese Engmaschigkeit hinzubekommen? Warum ist das wichtiger als in den alten Netzen wie GSM oder LTE?
Eben wegen der verkürzten Reichweite. Deswegen muss man sehr viele neue Funkmasten aufstellen. Und genau das ist das Problem. Wir reden hier über Zehntausende neuer Masten. Nicht über ein paar hundert, die irgendwo an der Autobahn oder in der Innenstadt stehen, sondern wir reden über Zehntausende Funkpunkte, die dann neu installiert werden müssen. Und genau das ist das Problem. Deswegen, wenn man jetzt davon spricht, dass es ja 5G dann auch an der letzten Milchkanne noch geben soll, das, was da jetzt versteigert wird, das hat erstmal mit 5G im ländlichen Raum nichts zu tun, sondern es geht um Frequenzen. Da wird über kurze Distanz gefunkt und die werden vor allem dann natürlich in Städten oder eben ganz speziell auch in Industriestandorten bei Produktionsstraßen eingesetzt werden. Also an Orten, wo nicht weit, aber viel gefunkt werden muss.
Also ist die Industrie so ein bisschen mehr im Fokus als wir Privatanwender, die wir unterwegs einen Haufen YouTube-Videos in HD sehen wollen?
Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also die Erwartungen sollten da jetzt nicht zu hoch geschraubt werden, auch wenn hier natürlich in Barcelona teilweise auf 5G-basierte Unterhaltungstechnologie aufgezeigt wird. Es geht am Anfang wirklich erstmal vor allem um die Industrie.
Du hast es vorhin schon mal erwähnt, hast von Latenz gesprochen. Welche Rolle spielt die Latenz, also die Zeit zwischen einer Anforderung an das Endgerätes, an das Netz und der Antwort?
Eine extrem wichtige, vor allem eben in der Industrie. Man muss sich das mal so vorstellen. Ich habe heute hier mit einem Hersteller gesprochen, der macht eine Sicherheitssoftware für Produktionsstraßen, die mit Robotern arbeiten. Und da ist eben ein Sicherheitssystem mit Kameras, die überwachen die Produktionsstraßen. Wenn da ein Mensch in den falschen Raum reinläuft, also vielleicht in eine Ecke neben einer Maschine, wo definitiv niemand stehen darf, sonst reißt der Roboter den Menschen auseinander. Da wird innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Millisekunden, ein Warnsignal abgesendet und alle Maschinen stehen still. da ist jede Millisekunde wertvoll, denn wenn es zu lange dauert, dann kann da ein schlimmes Unglück passieren. Mhm. Und das gilt für etliche andere Anwendungen auch. Also es muss in der Industrie 4.0 müssen diese Informationen sofort da sein. Und das darf keine Verzögerung geben.
Das gilt doch vor allem auch fürs autonome Fahren. Wir haben eine Teststrecke in Bayern, die kenne ich ganz gut. Da sind sozusagen schon Mobilfunkstandards verfügbar mit extrem geringer Latenz, deutlich unter einer Millisekunde, wenn das bundesweit gemacht werden soll. Das ist fürs autonome Fahren doch essentiell, oder?
Ja, das ist auch fürs autonome Fahren essentiell, wenn es dann mal soweit ist, dass es auch massentauglich ist. Aber klar, das ist natürlich auch so eine Anwendung. Da darf keine Zeit vergehen Zeit verloren gehen bei der Datenübertragung, bei der Informationsübertragung. Aber hier in Barcelona wird das natürlich auch gezeigt. Aber autonomes Fahren ist da, glaube ich, noch ein ganz weites Stück in der Zukunft. Klar, aber auch da ist natürlich gerade was, wenn es darum geht, Unfälle zu vermeiden, da darf natürlich bei der Datenübertragung keine Sekunde verloren gehen.
Haben sich denn die Anwender bzw. die Anbieter, die künftigen, die jetzigen, die wir jetzt haben, und vielleicht kommt ja noch einer dazu in Zukunft, auch dazu geäußert, wie sie das sozusagen mit der Akzeptanz in der Bevölkerung hinkriegen wollen, wenn sie sagen, okay, wir müssen im hohen fünfstelligen Bereich neue Sendemasten quer durch die Republik ziehen und aufbauen?
Also ich habe ehrlich gesagt hier in Barcelona beim Kongress nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute, die hier ausstellen, jetzt besonders häufig daran denken, ob man vielleicht an die Verspargelung der Landschaft irgendwie denkt oder sich darüber Gedanken macht. Das eher nicht. Dafür sind die Leute hier alle viel zu sehr begeistert von dieser neuen Technologie. Also ich habe hier nicht viele kritische Stimmen darüber gehört, ob es jetzt wirklich gut ist, noch mehr Funkmasten aufzustellen. Und ich glaube, man findet hier auch eigentlich niemanden wirklich, der Angst davor hat, durch 5G-Strahlung gesundheitliche Schäden davon zu tragen.
Wird es denn eine Vernetzung auch mit den älteren Standards geben, also mit GSM und LTE, oder werden die ersatzlos abgelöst?
Nein, die werden nicht abgelöst, es wird sie weitergeben, vor allem auch, und das ist das, was die Bundesnetzagentur sehr deutlich sagt, wenn es jetzt um die Frequenzversteigerung geht, dann wissen Sie natürlich, es geht um Frequenzen, auf denen später dann 5G angeboten werden soll, aber in den Auflagen für die Frequenzversteigerung steht auch ganz klar drin, dass auch 4G weiter ausgebaut werden muss, denn nochmal zur Erinnerung, wir haben noch nicht alle, oder die Mobilfunkanbieter haben noch nicht alle Auflagen für 4G im Prinzip erledigt, also sie müssen auch noch 4G ausbauen, und im ländlichen Raum wird sicherlich auch erst einmal weiter an 4G gearbeitet und nicht gleich an 5G, damit man dort dann eben auch schnelles Internet hat. Denn das ist zum Beispiel ein Problem. Teilweise hat man auf dem Land ja auch gar keine Verbindung.
In Kürze, genauer gesagt ab dem 19. März, sollen die Frequenzen für 5G versteigert werden. Das wird eine ganze Weile dauern und es ist noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt stattfinden wird, denn es wird im Moment von den Anbietern auch noch gegen diesen Termin und gegen die Versteigerung geklagt. Und ein Kritikpunkt dabei ist, in Deutschland wird es kein National Roaming geben. Das heißt, es werden jede Menge Parallelstrukturen aufgebaut, die Anbieter werden nicht zusammenarbeiten. Christian Sachsinger, wie ist denn die Stimmung der Anbieter auf der Messe? Wie gehen die damit um?
Also die Stimmung der Anbieter hier auf der Messe ist relativ mies. Es geht vor allem nochmal um die Bedingungen, zu denen diese Auktion durchgeführt werden soll. Mhm. Und natürlich geht es auch darum, dass ein neuer Konkurrent jetzt da mitmischen soll. Also mit dreien wäre man ganz gut klargekommen, aber jetzt eben noch ein neuer mit dabei. Und mit dem soll man dann auch noch die Leitungen, die man selber schon aufgebaut hat, teilen. Das ist etwas, was den Anbietern hier, den Netzbetreibern, gar nicht schmeckt.
Es steht ja sogar die Frage im Raum, ob sich das nicht eventuell über Jahre hinziehen könnte mit der Versteigerung, wenn da jetzt geklagt wird, im Moment in Köln. Dann geht es vielleicht vor das Oberverwaltungsgericht nach Münster in NRW. Die sind zuständig. Haben sich die Anbieter denn dazu geäußert? Würden die das wirklich durchziehen?
Die würden das durchziehen. Also das ist tatsächlich etwas, wo sie sagen, wir müssen jetzt einfach die richtigen Bedingungen für uns schaffen, wenn wir mit diesen Auktionen und den Bedingungen, wie sie uns jetzt gestellt werden, konfrontiert werden, dann haben wir zu wenig Geld, um das Netz aufzubauen und genug Geld ins Netz zu stecken. Und dann versuchen wir lieber jetzt hier Pflöcke einzurammen und vielleicht dann in einem Jahr mit genug Geld an den Start zu gehen. Also die wollen das durchziehen.
Christian, wäre das nicht vielleicht sogar ein massiver Nachteil beim Ausbau von Industrie 4.0? Wir haben eben drüber gesprochen mit Sebastian Schöbel und dem Ziel, autonomes Fahren voranzubringen. Hinken wir da in Deutschland nicht wieder hinterher, auch so ein bisschen im internationalen Vergleich, im Kontext?
Also man hört es immer so ein bisschen, dass wir da hinten nachhinken. Es gab jetzt auch in dieser Woche die Meldung, dass Südkorea da an einem Strang zieht und schon sehr bald ein funktionierendes Netz im ganzen Land haben wird. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, was haben wir denn schon, was tatsächlich auf 5G laufen könnte? Es gibt noch keine Handys. Das autonome Fahren wird sich wahrscheinlich erst in, na sagen wir mal, vielleicht höchstens 5 Jahren so entwickeln, wie wir uns das alle ausmalen. Also wir haben tatsächlich noch ein wenig Zeit, um ein leistungsfähiges Netz aufzustellen. Und ich glaube, da wird so ein bisschen Panik gemacht auch.
Der Deutschlandchef des chinesischen Mobilfunkausrüsters Huawei, Dennis Su, hat in dieser Woche Spionagevorwürfe gegen sein Unternehmen zurückgewiesen. Sie stehen ja im Raum. Huawei ist sehr prominent in Barcelona vertreten. Huawei entwickelt, baut jede Menge Produkte, die für den Ausbau dieser 5G-Netze essentiell sind. Ist das mangelnde Vertrauen vieler westlicher Staaten gegenüber Huawei ein Thema in Barcelona? Es geht ja um diesen Vorwurf, ja, chinesische Unternehmen könnten unter staatlichem Druck Spionage-Hintertürchen in ihre Hard- und Software einbauen. Ist das ein Thema dort?
Das ist ein Riesenthema hier in Barcelona und es ist nicht so ganz leicht zu durchschauen, wer jetzt da tatsächlich die besseren Argumente hat. Auf der einen Seite ist natürlich klar, Huawei ist ein chinesisches Unternehmen. Die Regierung wird im Zweifelsfall dem Unternehmen vorschreiben, Daten rauszugeben oder vielleicht gibt es tatsächlich diese sogenannten Backdoors, über die man dann auf die ganzen Funkmasten zugreifen kann und in Peking alles abzapfen kann. Ja. Das kann aber letztendlich keiner tatsächlich durchschauen. Auf der anderen Seite sagen auch die deutschen Netzbetreiber, was wollt ihr, das ist alles eine politisch gemachte Debatte. Letztendlich guckt, was Amerika treibt. Wir haben hier reihenweise auch in Deutschland Server von Cisco stehen, die ist vollkommen klar, werden ihre Daten im Zweifelsfall an den amerikanischen Geheimdienst liefern. Also hier messen alle doch mit zweierlei Maß und diese Debatte um Huawei ist maßlos übertrieben.
Das heißt also, die deutschen Firmen, die Provider gehen da nicht irgendwie auf Distanz.
Die deutschen Netzbetreiber auf keinen Fall. Die haben ja auch alle mit Huawei Verträge abgeschlossen. Und am liebsten würden alle hier in Deutschland, also Telekom, Vodafone und Telefonica mit Huawei produzieren, weil die am schnellsten und am günstigsten liefern. Und gerade Ericsson und auch Nokia sind angeblich deutlich teurer.
Welche Firmen sind denn überhaupt auf der Messe in 5G ganz vorne dabei, also was die Netzausrüster angeht? Wer sind diese großen Spieler auf diesem Markt, in dem die Netze aufgebaut werden sollen?
Das sind im Wesentlichen 3 ganz große, natürlich Huawei und dann Ericsson und Nokia und die teilen sich den Kuchen untereinander auf.
Wir haben ja in dieser Woche erfahren, dass das bayerische Traditionsunternehmen Kathrein mit seinem Kerngeschäft, das ist der Bau von Antennen, in den schwedischen Netzausrüster Ericsson integriert wird. Ist das vielleicht eine Lösung, um gegen die asiatische Konkurrenz, die kräftige, gerade mit Huawei bestehen zu können?
Also das ist ein Schritt dahin auf alle Fälle. Es ist natürlich schade, dass wieder ein deutsches Unternehmen verschwindet in dieser Branche und eigentlich das Letzte, was in dieser Netzwerkausrüsterbranche noch unterwegs war. Ja. Aber gleichzeitig war auch klar, und das hat man von Kathrein selbst so gehört, man war zu schwach und zu klein, um da in diesem Riesenmarkt, in diesem, wo sich eben die Giganten tummeln, mitmischen zu können. Und für ein europäisches Unternehmen wie Ericsson ist es jetzt tatsächlich nicht schlecht, wenn man noch einmal einige hundert, wenn nicht tausend Experten, die ja überall gesucht sind, mit ins Unternehmen holen kann und die Position so ein bisschen stärkt.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Heute mit einem Schwerpunkt zum Messe Mobile World Congress in Barcelona und unseren Reportern Sebastian Schöbel, Christian Sachsinger und Alexander Nischwitz, der jetzt für uns da ist. Wir haben, Alexander, eben schon über das chinesische Unternehmen Huawei gesprochen, das nicht nur im Ausbau von Netzen zur Weltspitze zählt. Huawei baut auch die Endgeräte dafür und ist dabei extrem erfolgreich. Auf dieser Messe wurde jetzt ein Klapp-Smartphone gezeigt. Was müssen wir uns denn unter einem Klapp-Smartphone vorstellen? Ich denke da an so ein uraltes Nokia von vor 20 Jahren.
Das sind quasi 2 Geräte in einem. Also wenn du das Smartphone in der Hand hast, sieht es erstmal aus wie dein ganz normales Smartphone auch, vollständig mit Display bedeckt. Was du nur merkst ist, es ist ein bisschen dicker und das Display geht über den Rand bis auf die Rückseite. Und dann kannst du auf so einen kleinen Knopf drücken und dann klappt sich das Display auf und verdoppelt ungefähr seine Größe. Dann hast du nicht mehr ein Smartphone in der Hand, sondern ein Tablet 2 in 1 quasi.
Und wird denn der Bildschirm dann gespiegelt? Geht das von einem ins andere über? Oder besser gesagt erweitert?
Genau, die Software erweitert den Bildschirm. In dem Moment, wo das Display aufgeklappt wird, hast du dann einen quadratischen Bildschirm vor dir. Da gibt es Licht und Schatten. Ich habe es ausprobiert hier als einer von wenigen Reportern, habe ich so ein Huawei Mate 10 in die Hand bekommen. Und wenn du diesen Tablet-Screen, den quadratischen Tablet-Screen benutzt, zum Beispiel, um durch Instagram durchzuscrollen, ist das total toll. Weil du siehst viele Bilder, da sieht alles gut aus, es wird groß dargestellt, auch zum Lesen ist es gut für E-Books oder Tagesschau.de zum Beispiel. Aber der Bildschirm ist nun mal quadratisch. Und wenn man jetzt an Videos denkt, dann muss man ganz klar sagen, das ist ein Flop, weil auf YouTube oder Netflix beispielsweise sind ja so gut wie alle Videos im Breitbildformat. Okay. Also auf dem quadratischen Tablet-Screen hast du entweder oben und unten schwarze Balken oder du musst so weit reinzoomen, dass du sehr viel Bild verlierst. Also zum Lesen top, aber für Videos Flop.
Also ein 1:1 Format gibt es ja nicht bei Videos. Das ist 16:9 oder 4:3. Kann ich mir vorstellen, dass das dann ein bisschen seltsam aussieht. Gibt es denn dann einen Spalt in der Mitte oder geht das wirklich so nahtlos ineinander über?
Du siehst keinerlei Spalt. Also das Display wird erweitert in dem Moment, wo du es aufklappst und dann ist es ohne Spalt und ohne irgendwie eine Pixellinie oder so etwas, ein vollständiger großer Screen. Ich hatte da aber auch so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, ach Leute, habt ihr das wirklich fertig entwickelt? Und zwar hatte mein Testgerät, ich sag mal, so eine Faltkante. Also das sah ein bisschen aus wie ein Buch, das ich zu oft aufgemacht habe. Aha. Das hat sich leicht gewölbt, das Display. Und da dachte ich mir schon so, für den Preis, den ihr hier aufruft, kann das eigentlich nicht passieren.
Bleiben wir doch gerade mal bei dem Preis. Wie teuer wird denn so ein Spaß werden?
Der Preis ist wirklich der Knockout überhaupt. 2.300 Euro. 2.300 Euro, Udo, für ein Smartphone. So viel soll das Huawei Mate 10 kosten. Dafür kriegt man drei andere Top-Smartphones.
Ja.
Die Firma Samsung hat ja letzte Woche auch ein faltbares Smartphone vorgestellt. Das übrigens ein bisschen kleiner ist, das sieht tatsächlich alles noch ein bisschen unausgereifter aus als bei Huawei. Das wird in Anführungszeichen nur 2.000 Euro kosten. Das ist immer noch ein Megapreis. Das ist eine völlig neue Kategorie von Preis für Smartphones. Und da fragt man sich schon, wer soll das eigentlich nutzen?
Gute Frage. Wer soll das eigentlich nutzen? Wer kann das noch bezahlen? Ist da eine Grenze überschritten, wo man sagt, also Leute, bei 2.500 Euro, da hört das aber jetzt mal wirklich auf?
Aus meiner Sicht ist eine Grenze überschritten. Also man muss natürlich fairerweise sagen, so einen vollständigen Gerätepreis, den bezahlt ja kaum jemand. Man holt sich ja meistens ein neues Smartphone mit einem Tarif, wo man dann monatlich etwas bezahlt und nicht den vollständigen Preis für Smartphone auf den Tisch legt. Aber bei einem 2.300 Euro Gerät wird man weiterhin sehr, sehr hohe Einstiegspreise auch mit einem neuen Vertrag oder einer Verlängerung haben. Ich habe die Huawei-Leute mal gefragt, was sie sich so vorstellen, wer das denn kauft. Und die haben ehrlich gesagt gar nicht so unverblümt gesagt, dass das ein Gerät ist für Leute, die zeigen wollen, wir haben immer die neueste Technik und wir sind auch bereit anzugeben und zu sagen, ja, das kann ich mir halt mal leisten.
Also doch eher so ein bisschen Nischenprodukt für die, die sich's leisten können, ne?
Vielleicht ordnet sich das als weitere Geschmacksform in so eine Smartphone-Größe ein. Also ich habe beispielsweise viele Freunde, die auch sagen, so ein iPhone aus dem letzten Jahr ist mir zu groß, ich möchte etwas mit kleinem Display haben. Oder Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne ein bisschen größeres Display. Und wenn du dann so einen faltbaren Screen hast, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer, auch von der Funktionalität her, 2:1. Ich glaube, wenn überhaupt, dann ist das eine Möglichkeit, ein Smartphone zu kaufen, wird aber ganz bestimmt nicht andere Formfaktoren ablösen.
Ich denke auch, das baut dann natürlich auch ein bisschen mächtiger und dicker, ist dann für die Hosentasche vielleicht nicht so optimal. Wir haben zu Beginn der Sendung viel über den neuen Standard 5G gesprochen, den neuen Mobilfunkstandard. Wurden denn auf der Messe schon Geräte gezeigt, die diesen Standard beherrschen? Und wenn ja, wo kann man denn mit den Dingern schon ins Netz?
Ja, also das Huawei Mate 10, über das wir gerade gesprochen haben, das Falthandy, das ist auch 5G-kompatibel, kommt mit einem angeblich relativ schnellen Modem. Aber auch Samsung letzte Woche hat sein S10 in einer 5G-Version vorgestellt, die etwas mehr kosten wird als der durchschnittliche S10-Preis. Da muss man also nochmal auf den Tisch legen, wenn du 5G willst. Andere Firmen, Xiaomi beispielsweise, haben hier auch 5G-Varianten gezeigt. Nur, das sind aus meiner Sicht Smartphones ohne Netz. Netz. Man kann sie nicht im 5G-Netz nutzen in Deutschland, einfach weil es dieses Netz ja noch nicht gibt.
Ja.
Also bei der neuen Smartphone-Generation jetzt in ein 5G-Gerät zu investieren, ist aus meiner Sicht sinnlos.
Ist verbranntes Geld, in der Tat. Schon im vergangenen Absolut. Jahr hieß es ja in Barcelona, Alexander, das Smartphone, das kann nichts mehr Neues. Da wird nichts Innovatives geboten, der Markt ist gesättigt, den Ingenieuren fällt nichts mehr ein. Ist das tatsächlich so, mal abgesehen jetzt von den beiden Club-Smartphones, von denen wir gehört haben? Oder hat die Messe doch vielleicht was Überraschendes zu bieten?
Ich kann sehr viel über überraschende und verrückte Innovationen sprechen. Mhm. Ich kann das aber nicht tun bei Smartphones.
Okay.
Außer wenn wir über Formfaktoren sprechen. Aber vielleicht interessant zu wissen, wie sehr offenbar danach gelächzt wird, dass Smartphones anders aussehen. Der Stand von Huawei, wo das faltbare Gerät präsentiert wird, die sind ja eigentlich nur hinter Vitrinen zu sehen. Da haben sich hinter den Vitrinen Trauben an Menschen gebildet. Teilweise mit Paparazzi-Kameras wurde das abgelichtet. Und wir haben dann mit viel Überredungskunst die Huawei-Menschen dazu gebracht, dass ich so ein Gerät mal für HR-Info in die Hand nehmen kann. Und das wurde mir dann runtergebracht von einem Bodyguard, das kann man sich gar nicht vorstellen, und einer zweiten Huawei-Person, die das in so einem Samttütchen hatte, damit man das nicht sieht, was sie in der Hand hat. Und in dem Moment, als sie mir dieses faltbare Smartphone in die Hand gedrückt hat, standen sofort 20, 30 Leute um mich herum und der Bodyguard sagt zu ihnen immer, please step back, gehen Sie bitte zurück, damit die Leute nicht zu nah rankommen. Also das, da sieht man, wie sehr nach neuen Formfaktoren gelächzt wird oder nach Innovation in einem Smartphone-Bereich. Das war aber eine große hier, die faltbaren Smartphones. Weitere sind eher klein.
Okay, also schon so ein bisschen der Tanz ums goldene Kalb. Zu einem Smartphone, Alexander, gehören ja auch immer Gadgets, Gimmicks, Zusatzgeräte, Erweiterungsgeräte, deren Nutzen ja nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist und manchmal auch ziemlich schrill und schräg. Was hätte denn die Messe in diesem Jahr in dem Bereich auf dem Lager?
Wie viel Zeit hast du? Also wir können anfangen zum Beispiel mit dem smarten Katzenklo. Das wurde hier von einer koreanischen Firma gezeigt. Das ist, ich glaube, ein Gadget für Katzenbesitzer, die eigentlich lieber keine Katze haben sollten. Mhm. Muss man sich so vorstellen wie eine kleine Waschmaschine. Und da kann die Katze dann reinspringen und tun, was sie halt so auf einem Katzenklo tut. Mhm. Und das Gerät ist smart, weil es danach das benutzte Katzenstreu in so einen Mülleimer schiebt und von selbst Frisches nachlegt. Da sagt der Hersteller, wenn sie so ein Gerät haben, müssen Sie das Katzenklo nur alle 3 Wochen selber leeren.
Okay.
Wenn es soweit ist, kriegt man eine Push-Notification aufs Handy.
Mhm.
Was ich aber völlig bescheuert fand, war die WhatsApp-mäßige Push aufs Smartphone, wenn die Katze auf dem Klo ist und das Ganze auch noch in Ich-Form. Da steht dann auf deinem Smartphone, hallo, hier ist dein Tiger, ich war gerade auf Klo. Stell dir mal vor, du kriegst das beim Mittagessen. Wow,
will ich nicht wirklich haben.
Nee. Nein. Was hier aus meiner Sicht eigentlich den Vogel abgeschossen hat, das war die Handyhülle gegen Handystrahlung. Das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Das ist offenbar eine Lösung für ein Problem, das mir bislang nicht bekannt gewesen ist. Eine Firma aus Frankreich, die hat in ihre Handyhüllen Silber eingewoben und schirmt so die angeblich schädlichen Handystrahlen ab. Dafür gibt es keine Beweise, dass Handystrahlung schädlich ist.
Ja.
Ich habe dann aber dennoch mit dem Verkaufstypen von diesem Anti-Handystrahlungsding gesprochen. Der müsste mir ja eigentlich sofort sagen können, was das Problem ist mit Handystrahlung. Und der hat dann tatsächlich aber auch zugegeben, dass es momentan gar keine Beweise gibt.
Okay.
Vermutlich würde es was mit den Zellen machen, wenn sie direkt neben dem Kopf telefonieren.
Aha.
Gut, für dieses vermutlich muss ich 70 Euro auf den Tisch legen, um so eine Anti-Handy-Strahlungshülle zu bekommen. Das sehe ich nicht ganz, warum ich das tun sollte. Der einzige Vorteil ist vielleicht, dass man demnächst also jeden Verschwörungstheoretiker an seiner Handyhülle erkennen kann.
Da muss man mal drauf kommen, eine Hülle zu entwickeln für ein Funkgerät, damit das Funkgerät nicht mehr strahlen kann. Alexander, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass es selbst für die schönsten, die intimsten Stunden zu zweit mittlerweile ein Gadget gibt. Selbst sozusagen im heimischen Bett ist man nicht mehr frei von Smartphone und dem, was dazugehört. Was hast du denn da entdeckt auf der Messe?
Den smarten Vibrator für Pärchen.
Aha.
Er wurde hier in Barcelona gezeigt und die Innovation ist, dass dieser Vibrator vom Pärchen gleichzeitig benutzt werden kann.
Mhm.
Beide haben also ihren Spaß. Das Smarte daran ist, dass einer von beiden auf seinem Smartphone die den Rhythmus einstellen kann, mit dem sich dieser Vibrator dann bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sexy ist, so ein Technikdreier zu haben, mhm. also Mann, Frau und Smartphone, da bin ich mir nicht sicher. Die Firma sagt, doch, das ist total sexy, weil das sorgt für mehr Kommunikation im Bett, wenn man das dann benutzt. Ich hätte dabei vermutlich eher Schiss, dass ich dann währenddessen noch eine WhatsApp bekomme, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Der Mobile World Congress 2019 in Barcelona, das größte Branchentreffen der Welt zur mobilen Kommunikation. Ich habe mit unseren Reportern Sebastian Schöbel, Christian Sachsinger und Alexander Nischwitz über die neuesten Trends, die technischen Fortschritte und die schrillen und schrägen Seiten der Branche gesprochen. Und das war hr-info-Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast zum Abonnieren oder zum Downloaden unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.